ARD.
Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei uns bei Fakt ab. Wir quatschen hier über alles, was in der Wissenschaft los ist. Lustige Studien, abgefahrene Forschungsergebnisse, Fakten, von denen ihr noch nie wusstet, dass ihr sie wissen wolltet. Zum Beispiel, Säugetiere können leuchten. Also Fluoreszenz ist keine Eigenschaft, die jetzt Fische oder Käfer exklusiv gebucht haben. Auch wir Säugetiere können fluoreszieren. Und vor allen Dingen viel mehr von uns als bisher gedacht. Darüber sprechen wir nachher. Für euch heute am Mikrofon Enias Roch, Mathematiker und Grandmaster der Grundrechenarten. Und ich habe einen Gast. Ihr kennt sie von Wissen macht A, von der Sendung mit der Maus. Und wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr welche seid, dann kennt ihr sie auch von ganz vielen anderen Sendungen. Herzlich willkommen, Clarissa Correa da Silva.
Hallo, freut mich sehr.
Du hast ein Buch geschrieben, Mein wunderbares Ich, was mich ausmacht und welche Rolle die Gene dabei spielen.
Das ist korrekt, ja.
Was macht dich denn aus und welche Rolle spielen deine Gene dabei?
Na gut, was macht mich aus, kann, glaube ich, jeder so ein bisschen individuell wahrscheinlich für sich beantworten. Ganz grob gesagt, was macht mich aus? Ich bin ein Mensch, ich habe im besten Fall 2 Augen, eine Nase, einen Mund, 2 Ohren, 2 Arme, links und rechts an den Schultern und so weiter und so fort.
Also man sagt, Leute, so ganz Tipp für euch fürs Werbungsgespräch, wenn jemand fragt, was macht euch aus? Ihr solltet vielleicht etwas spezieller anfangen als 2 Arme, 2 Augen. Ja, okay, ich kann noch folgen.
Ja, nein, aber ansonsten würde ich sagen, mich macht vor allem aus, dass ich aus so vielen unterschiedlichen Einflüssen bestehe. Und zwar nicht nur jetzt charakterlich oder von den Erfahrungen her, sondern auch genetisch. Und wie weit das dann eben geht und wie verwinkelt und wahnsinnig krass vernetzt unser Körper eigentlich ist mit auch unseren Vorfahren und Verwandten, dass aber auch nicht nur Blutsverwandte da eine Rolle spielen und so weiter, darum soll es auch so ein bisschen gehen in dem Buch und deswegen bezieht sich das Ganze so ein bisschen auf die Identität. So mein wunderbares Ich ist ja der Titel, weil es geht halt um dieses Ich und was gehört da eigentlich alles dazu und ist das dann wirklich nur, sage ich mal, unsere Charakterentwicklung und psychologischen Einflüsse, sondern oder ist es eben auch ganz tief in den Genen schon drin?
Du hast gesagt, auch deine Vorfahren spielen eine Rolle oder meine?
Ja.
Das heißt, irgendwas, was jetzt meine Urahnen erlebt haben, kann mir heute noch das Leben schwer machen?
Absolut, ja. Da gibt's auch.
Ja, vielen Dank.
Aber es gibt tatsächlich in dieser ganzen Debatte oder in dieser ganzen Thematik, weil die wissenschaftliche Basis von diesem Buch ist eben Genetik und Epigenetik und gerade Epigenetik ist ein sehr junges Forschungsfeld und da wird auch gerade noch ganz viel herausgefunden, wie weit kann das wirklich zurückgehen und wie viel davon ist dann auch wirklich schon in uns drin. Weil Epigenetik,
was ist Epigenetik?
Genau, vielleicht kurze Erklärung, ist die Zusammensetzung von Epigenese und Genetik. Und Epigenese ist einfach gesagt alles, was auf ein Lebewesen einprasselt, ab dem Moment, ab dem wir aus unseren Müttern rausplumpsen. Also alles, was uns prägt, ab dem Moment, wo wir auf der Welt sind, ist die Epigenese, also unsere Umwelt quasi. Wo wir aufwachsen, wie wir aufwachsen, in welcher Kultur, was wir gerne essen, welche Reisen wir machen, wie unser Zuhause aussieht, unsere Freunde, unsere Hobbys etc. pp. Alles. Alles, was uns eben so irgendwie beeinflussen kann im Laufe des Lebens. Und die Genetik ist einfach die knallharte Biologie, sag ich mal, unsere DNA-Struktur, unsere Bau- und Bedienungsanleitung, die in jeder Zelle unseres Körpers steckt und mit der wir auf die Welt kommen, die ist quasi fertig. So sagt man das. Und Epigenetik ist eben der Bereich, dass die Umwelteinflüsse tatsächlich so prägend sein können, dass sie unser Gen, also unser Erbgut, unsere Gene aufspaltet und sich da reinsetzt und unsere Gene verändern kann. Und das ist, sage ich mal, in dieser ganzen wissenschaftlichen Debatte von Nature versus Nurture, also was ist anerzogen, was ist angeboren, finde ich mega spannend, weil es ist halt der Moment, wo man sagt, ja, es gibt nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch. Also die Sachen, die uns anerzogen werden können oder die wir erleben, die uns prägen, ab dem Moment, an dem wir auf der Welt sind, können so prägend sein, dass sie unser Erbgut verändern und dann im Fall für unsere Nachkommen, also unsere Kinder oder Enkelkinder oder Ururenkelkinder, je nachdem, wie weit es halt zurückgehen kann, prägend sein können und dann schon Eigenschaften sind, mit denen die letztlich auf die Welt kommen, weil sie schon in ihren Genen stecken. Und das ist schon ziemlich crazy. Ja.
Ja, absolut. Kann man das sehen? Also kann ich jetzt sagen, guten Tag, ich möchte hierfür, ich weiß nicht, wie teuer das inzwischen ist, einmal bitte eine Genomsequenzierung von mir machen. Und dann kann man sagen, aha, hier anstelle 250 Millionen 33, da sehen wir, da hat ihr Ur-Ur-Ur-Großvater eine, weiß ich nicht, was für Erfahrungen können einen prägen, so ganz schlimm, einen schlimmen Winter gehabt, Hungersnot?
Ja, richtig,
oder,
Hunger. Hungersnot.
Oder ein schlimmer Verlust, irgendwie Todesfall, genau. Geht das auch, oder?
Ja, also es wird ja vor allem, sage ich mal, in der Traumata-Forschung gerade stark damit gearbeitet. Ne? Also, und da sind wir jetzt auch erst an der Generation, wo wir wirklich sagen können, wir können das epigenetisch untersuchen, weil wir jetzt in der Generation sind, wenn man sich zum Beispiel die Menschen, die eben den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, definitiv traumatische Erlebnisse ja, verschreiben, wirklich nicht in den Kontakt gekommen sind mit der Generation, die jetzt da ist. Weil sonst weiß man halt nie, ist es jetzt doch Epigenese? Also bin
also
ich so
anerzogen oder irgendwie genau. Geprägt durch Verhalten? Ja,
richtig. Okay. Und deswegen ist das alles noch so jung, weil man letztlich einen sehr, sehr großen Zeitabschnitt braucht, ne, um das dann wirklich auch zu messen, so biologisch oder neurobiologisch zu messen. Aber man kann es sich unter dem Mikroskop angucken, wie die DNA aufgespalten werden kann, epigenetisch, also mit dem epigenetischen Code, der zweite Code, so wird es auch genannt, und das dann eben verändert wird.
Der zweite Code, das klingt wie Dan Brown.
Ja, ja. Ist auch so ein bisschen, ne?
Das heißt, es gibt dann eine Parallelstruktur, ich muss sagen, ich habe ja mit großem Interesse und Wurf Biophysik gelernt.
Ja.
Aber halt nur die physikalischen Vorgänge und die ganzen Strukturen da sozusagen, den biologischen Teil, ja, bin ich jetzt nicht ganz so mehr versiert. Das heißt, es gibt neben meinen Genen, gibt es noch irgendwie eine andere Proteinstruktur, ich rate mal.
Ja,
also,
ja, also
gibt
ganz
es
genau
Teile
weiß ich es ja auch nicht. Ne? Ich bin jetzt auch keine Biochemikerin oder Neurobiologin oder so.
Aber es gibt irgendwas anderes, was parallel dazu sorgt, welche Gene ausgelesen werden oder
richtig,
stumm geschaltet werden.
Genau,
oder?
Und es geht eben bei den Epigenen genau darum, wie wird das Gen gelesen. Also es geht nicht jetzt, also das kann sich halt verändern, ne? Wie es gelesen wird oder wie es beispielsweise weiterkopiert wird, was ja im Fall dann von Vererbung auch so ist, ne? Oder
ja, das wäre ja praktisch, wenn ich zum Beispiel feststelle, oh, seit 5 Generationen ist meine Familie fettleibig.
Mhm.
Der Grund ist egal, aber wir können dann die richtige Stelle rausfinden und irgendwie an der Stelle sorgen, dass das nicht mehr gelesen wird. Sagen so, Uropa, halt die Fresse. Hier kommt jetzt irgendwie Methylspritze rein und das wird in Zukunft nicht mehr gelesen. Und meine Kinder sind hochgewachsen, schlank, erfüllen das Schönheitsideal der 90er.
Ja, also ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen...
Nicht ganz so magersüchtig
vielleicht. Du machst es jetzt so ein bisschen ideologisch natürlich, aber an sich, finde ich, ist das genau der positive Teil der Epigenetik. Man kann Epigenetik sehr negativ lesen natürlich, dass man irgendwie sagt, okay, ich habe halt irgendwelche Traumata jetzt schon in mir drin und kann gar nichts dafür, weil ich sie gar nicht erlebt habe, sie sind jetzt einfach in mir drin. Klar, die Seite gibt es auch, wie von allem gibt es zwei Seiten der Medaille. Ich persönlich und gerade auch mit meinem Buch und für die Zielgruppe war mir halt wichtig, eigentlich diesen positiven Teil rauszuholen. Und das ist genau das, was du sagst, dass wenn man sich damit beschäftigt oder vielleicht solche gewissen Strukturen auch erkennen kann, ist man in der Lage, diese Kette zu durchbrechen. Und zwar, indem man sich halt bewusst dafür entscheidet, seinen Lebensstil anzupassen. Also wenn du sagst, okay, es gibt irgendwie eine Tendenz von Fettleibigkeit in meiner Familie, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und du jetzt aber für dich entscheidest, alles klar, ich gehe da ganz bewusst gegen vor und mache sehr viel Sport, ernähre mich gut und wechsle da einiges, wenn du das halt intensiv machst, ist es nicht ausgeschlossen, dass du eine andere Genstruktur, was das angeht, an deine Kinder oder zumindest dann vielleicht die Enkelkinder, eine zweite Generation, weitergibst. Dass die es dann auf jeden Fall schon sehr viel einfacher haben, gegen die Fettleibigkeit anzukommen. So, das ist nicht ausgeschlossen.
Oh mein Gott,
yes.
Was ein Leistungsdruck. Also jetzt muss ich sozusagen nicht nur, damit es mir besser geht, endlich mal was tun, sondern ich habe jetzt noch eine viel größere Verantwortung gegenüber irgendwelchen Leuten, die im Jahr 2500 leben.
Ja, schon. Ich finde, das ist auch mal gut, wenn wir uns auch mit denen beschäftigen, die da noch kommen, oder? Also.
Das kann nicht schaden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht nicht nur denken, ich möchte jetzt gerne nochmal in die Karibik fliegen, sondern auch denken, möchte ich vielleicht, dass meine Kinder noch einen Sommer hier nicht in einer Hitzekatastrophe leben müssen.
Auch ja, das, also genau. Es verteilt sich über viele Bereiche. Finde ich auch. Also man kann dann auch da bewusst auch schon an seinen Genen dran arbeiten. Finde ich gut.
Wir haben gerade über Traumata gesprochen.
Ja.
Leute, ihr wisst, dass das ein komischer Plural ist, ja. Aber dieser Plural, also ein Trauma, zwei Traumata, den gibt es auch in der Gastronomie.
Ja.
Glaubt ihr nicht, ja? Natürlich. Eine Cola. Zwei.
Colata?
Ich würde sagen, ja.
Wirklich? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nein, probier es lieber nicht aus.
Oh, wow.
Ich glaube nicht. Clarissa da Silva ist zu Gast hier bei mir bei Fakt ab. Darf ich Clari sagen oder ist das nur für Kinder?
Nein, du darfst natürlich Clari sagen. Meine Familie sagt auch Clari. Also das ist schon der offizielle Spitzname.
Du darfst gerne Dr. Roch zu mir sagen.
Oh, sehr gerne.
Du hast ein Buch geschrieben über Epigenetik für Kinder. Ist ja schon ein bisschen skurril.
Finde ich auch. Ziemlich skurril, das stimmt. Also ich bin definitiv...
Ich habe ein Kinderbuch, liebe Kinder.
Liebe Kinder, ich schreibe
hier ist Kinderbuch. Der kleine Klokönig. Nein, es ist hier Epigenetik.
Also ich bin auf das Thema Epigenetik definitiv aus persönlicher Motivation gekommen. So, aber ich habe mich eben viele Jahre schon einfach persönlich dafür interessiert. Ich habe durch meine Mutter darüber überhaupt was gehört, weil meine Mutter hat das mehr oder weniger so... mir erzählt, meine Mutter ist Psychiaterin, muss man sagen, Psychiaterin, Psychoanalytikerin und ist damit ja irgendwie genau an dieser Schnittstelle von Psychologie und Medizin oder knallharter Biologie, sage ich mal. Und ehrenamtlich engagiert sie sich halt noch sehr viel in Antirassismusarbeit und in dem Zuge wird halt die Epigenetik auch untersucht. Ne? Also inwiefern?
Ist das für deine Mutter nicht jetzt vollkommener Frevel, dass du so ein psychiatrisches, ein bisschen auch fast schon sozialwissenschaftlich, geisteswissenschaftliches Thema so knallhart, nüchtern, biochemisch angehst?
Nee, die fand das eigentlich auch, die fand das eigentlich ganz gut. Also sie sagt zwar...
Ah, das finde ich super.
Sie sagt zwar vielleicht, sie hätte mir gerne gewünscht, dass ich nicht in ihre Richtung gehe, beruflich.
Ja genau, also eigentlich willst du das doch auch nicht, oder? Du möchtest eigentlich nicht das machen, was die Eltern machen, aber nach vielen Jahren nochmal ein Gesprächsthema zu haben und sich ein bisschen mit dem zu befassen, was die Eltern interessiert, ich glaube, das kann nicht schaden.
Ja, absolut. Und ich habe es ja auch mit dem kombiniert, was ich total gerne mache und meine Leidenschaft ist, und nämlich komplexe wissenschaftliche Sachen runterzubrechen für eine ganz besondere, tolle Zielgruppe. Und von dem her, und dann auch hoffentlich noch mit Humor, also das war mir halt auch wichtig, weil das versuchen wir auch in den Sendungen wirklich klar irgendwie das Ganze mit Humor und Spaß aufzuladen, weil sonst wäre es ja Schule, weißt du, das ist ja doof, brauchst ja nicht noch mehr.
Ich habe gehört, du wolltest erst Kommissarin werden?
Ja, das stimmt. Ich wollte früher Kommissarin werden, weil ich auch super gern so Rätsel löse, so Exit-Games spielen, das mache ich auch immer noch gerne. Oder ich habe, glaube ich, als Kind auch schon super gerne, also mit was für einer Ausdauer, Cluedo gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch so, wo man so einen Mordfall aufdecken muss und meine Eltern übelst genervt, so Cluedo spielen. Und deswegen war das dann irgendwann
so. Das habe ich einmal mit meinem Vater gespielt und der hat sich dann, ich glaube, ein ganzes Buch mitgeschrieben. Also jeden Hinweis hat er halb in der Vierseite zugeschrieben und meine Schwester und ich hatten den Fall da ruckzuck gelöst, wie das Kinder halt so machen, so intuitiv. Und hatte tausend Notizen, vollkommen verkopft und voll abgelost.
Ja, richtig gut. Gutes Spiel. Gibt's das noch?
Also bestimmt. Kommissarin... Ja, Respekt, genau. Man, als Kind hast du ja nicht den ganzen Fokus, aber ich denke mir, boah, den ganzen Tag nur mit dem Abschaum der Menschheit zu tun zu haben. Naja, jetzt bist du Journalistin. Ist das besser?
Auf jeden Fall, ist schon besser. Wie gesagt, das von der Kommissarin habe ich ja dann auch abgelassen, als ich dann wusste, dass man auch irgendwie eine Polizeiausbildung braucht und dass man dann irgendwie mit Waffen da irgendwas rummachen muss. Da hatte ich keinen Bock mehr. Also nee, das ist mir dann auch, das will ich nicht. Da erzähle ich lieber Geschichten aller Art und und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich gerne Journalistin werden möchte. Und das hat ja auch zum Glück funktioniert.
Wer ist Frau Oppenberg-Harder? Die steht vorne in deinem Buch.
Ja, Frau Oppenberg-Harder ist meine Grundschullehrerin von der 3. bis 6. Klasse. In Berlin geht man ja in die Grundschule bis inklusive 6. Klasse. Und ich kam in der dritten Klasse, habe ich die Schule gewechselt.
Weil man so oft sitzen bleibt, oder?
Nee, weil das, so, weil das Schulsystem so ist. Da gibt es den Wechsel erst nach der sechsten auf die Oberstufe. Und ja, und die Frau Oppenberg-Harder ist eigentlich die Lehrerin, die mich, glaube ich, so zu diesem Beruf auch mitgetrieben hat, weil die hat mich sehr inspiriert, was das Schreiben angeht und das auch sehr gefordert und gefördert. Und in dem Buch geht es ja eben auch darum, dass man nicht nur Dinge von seinen Eltern oder direkten Verwandten hat, sondern auch Menschen, die jetzt nicht direkt blutsverwandt mit dir sind, wahnsinnig prägend sein können. Und deswegen dachte ich, weißt du, so andere widmen halt die Bücher ihrer Mama oder ihrem Papa oder wem auch immer aus der Familie. Und ich dachte, nee, genau deswegen würde ich es gerne der Frau Oppenberg-Harder widmen. Und außerdem habe ich immer mal gesagt, also als ich irgendwie schon angefangen habe, mit 15 mal so kleine Teenie-Geschichten zu schreiben, habe ich gedacht, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann widme ich das der Frau Oppenberg-Harder. Und das habe ich halt gemacht.
Das finde ich schön. Ja. Ich hätte es ja dem brasilianischen Neandertaler gewidmet, für die ganzen Einflüsse, die er mir epigenetisch mitgegeben hat.
Ich glaube, die gibt es gar nicht, die brasilianischen Neandertaler.
Ja, also da wird es wohl kein Neandertal geben.
Richtig.
So gut in Erdkunde bin ich auch noch. Leute, wisst ihr, wie die Ureinwohner in Südamerika, also die Frühmenschen da hießen? Gab's, also das ist ja nicht der Neandertaler irgendwann rübergekommen, sondern ein anderer, oder?
Ja, wahrscheinlich sind es da dann doch die Schimpansen und die
Ja, aber irgendwann gab es ja irgendein Homo
oder was?
Da. Ja. Nee, also schon Mensch.
Ach so, schon Mensch.
Wenn ihr es wisst, ich freue mich sehr, wenn ihr uns das schreibt. Die WhatsApp-Nummer zum Beispiel für eine Sprachnachricht, die findet ihr bei uns in den Shownotes. Ansonsten faktab@swr2.de. Wir freuen uns immer über eure Post. Wenn ihr es bisher noch nicht wolltet, Leute, dann werdet ihr es jetzt wollen. Leuchten. Anscheinend können nicht nur Fische und Käfer fluoreszieren, sondern auch Säugetiere. Das haben WissenschaftlerInnen aus Australien rausgefunden. Die sagen, Leuchten ist bei Säugetieren weit verbreitet. Clarissa, krass, ne? Leuchten?
Mega krass.
Hast du schon mal ein leuchtendes Säugetier gesehen? Also jetzt außer zu lange auf dem Grill?
Nee, ich glaube, also ich war Riesenfan von Buffy, die Vampirjägerin. Und ich glaube, die haben ja geleuchtet, die Vampire. Aber die gibt's ja nicht.
Gilt ein Vampir als Säugetier?
Also, es gilt auf jeden Fall als Saugetier, oder?
Auf jeden Fall, ja. Diese WissenschaftlerInnen aus Australien, die haben jetzt gesagt, es gibt wohl Berichte, also man weiß, dass eine ganze Menge Tiere fluoreszieren, also Spinnen, Skorpione, Krebse, Insekten, Fische, Amphibien.
Ja. Salamander, ne? Es gibt auch so einen Salamander, der irgendwie leuchtet und so.
Ziemlich cool. Die leuchten dann in Gelb, Grün, Blau und Rosa.
Cool.
Und es gibt auch manche Säugetiere, die das können. Zum Beispiel Opossum, Igel, Schnabeltier, Gleithörnchen.
Wahnsinn.
Und dann haben die gesagt, na gut, das sind jetzt ja so ein paar Tiere.
Ja.
Säugetiere ist mehr so, hier mal eins gefunden, da mal eins. Wir müssen mal rigoros nachgucken. Wer kann das noch? Und sie haben sich 125 Tierarten vorgenommen und geguckt, wer von denen fluoresziert, von diesen 125 Tierarten. Und gefunden haben sie die Fluoreszenz in allen.
In allen?
In allen.
Das heißt, wir auch. Wir können auch leuchten.
Das habe ich auch sofort gedacht. Kann ich also so einen Glühwürmchen-Effekt einschalten. Ich meine es nicht unbedingt mit dem leuchtenden Hintern, aber kann ich irgendwas zum Leuchten bringen hier? Western Australian Museum, die haben gesagt, wir müssen das jetzt mal systematisch untersuchen und sie haben sich 146 Tiere der besagten 125 Arten vorgenommen. Die hatten sie zum Großteil im Schrank. Die ganze Studie ist mega skurril. Chemisch konserviert oder tiefgefroren.
Okay.
Also offensichtlich hat man als gutes Museum noch ein paar tiefgefrorene Tiere, für alle Fälle.
Ich habe früher mal Insekten eingefroren. Vielleicht ist das auch schon, naja, egal. Kam
wozu?
Ich mir grad drauf. Ja, weil ich das interessant fand, denn das sind ja Kaltblüter, die kannst du ja quasi einfangen und dann packst du die ins Eisfach und dann holst du die eingefroren raus und dann kannst du zum Beispiel, dann habe ich zur Zahnseide genommen, an die Kakerlaken, weil es in Brasilien, ich bin ja auch teilweise in Brasilien aufgewachsen, da gab es dann so große Kakerlaken. Dann konntest du die einfrieren und dann hast du den zum Beispiel Zahnseide um den Bauch gebunden, dann hast du die wieder aufgetaut und dann hast du quasi eine Kakerlake an der Leine.
Cool.
Ja, weil du
also ich
gesagt
wollte
nur
Gameboy spielen,
Tiere
aber Kakerlake an der Leine, da wäre ich hier in meiner Assi-Grundschule, glaube ich, das da gewesen.
Naja gut, sorry, ja. Okay, also die haben die...
Also sie haben eine ganze Menge Viecher da untersucht. Ja. Schnabeltiere, tasmanische Teufel, Koalas, Ameisen, Igel, was man eben so als gutes Museum im Schrank hat.
Wow.
Und was haben sie gemacht? Sie haben also sie beleuchtet und geguckt, wer leuchtet zurück. Und das sind einfach mega Fotos. Sie haben also das fotografiert, um zu zeigen, hier haben sie so einen ganzen Eisbergkopf. Ein Eisbergkopf sehe ich hier, ein Maulwurf oder sowas.
Aber warte mal, die haben die beleuchtet und dann haben die zurückgeleuchtet, oder wie?
Genau, und so langsam habe ich mir erschlossen, was Fluoreszenz in diesem Fall bedeutet.
Wie so Reflektoren, was man so in den Speichen hat irgendwie im Fahrrad.
Die reflektieren normales Licht.
Ja, das stimmt.
Fluoreszenz geht so. Ich habe auch erstmal an Glühwürmchen gedacht, das ist aber Lumineszenz. Lumineszenz heißt, du kannst halt irgendwie leuchten aus dir selbst raus, ohne dass du eine Lampe dabei hast.
Mhm.
Also erstmal vollkommen allgemein leuchten. Und Fluoreszenz, ganz im Speziellen, sagt, du bekommst Licht und praktisch sofort als Reaktion auf das Licht schickst du anderes Licht wieder raus.
Verstehe.
Das ist also, das würde erklären, warum ich das bisher noch nie gesehen habe, weil ich zum Beispiel noch nie einen Eisbär getroffen habe hier in meiner Stadt und ich habe ihn auch nicht angeleuchtet mit zum Beispiel UV-Licht. Das war's nämlich. Also was sie gemacht haben, ist, sie haben die Viecher mit UV-Licht angestrahlt.
Okay.
Schwarzlicht. Die haben mit denen Disco gespielt und haben geguckt, wer von denen leuchtet eigentlich zurück. Also im Schwarzlicht. Wer hat einen coolen Disco-Effekt?
Ja. Aber ich meine, wir Menschen
auch? Du hast
sind
gesagt,
ja
du bist
schon
in Brasilien aufgewachsen. War UV-Licht, also Schwarzlicht der Disco auch damals eine Sache?
Ja, schon. Ja,
ich fand
klar.
Das cool. Endlich weiße Zähne.
Genau. Man hatte weiße Zähne oder man hat sofort gesehen, wenn man irgendwie Fussel auf der Klamotte hatte, die man nicht abgefusselt hat oder irgendwelche Flecken oder so. Oh, es gab auch mal bei MTV, gab es auch mal so eine richtig schlechte Sendung, wo man so die Zimmer durchsucht hat von seinen Dates oder so. Wie hieß denn das? Und dann gab es auch so eine Schwarzlichtlampe und dann musste man da durchgehen und so.
Ja.
Okay, egal. Kam ich gerade drauf. Ja, auf jeden Fall Schwarzlicht.
Gibt es auch
klar.
Als Hotelcheck, so dass dann irgendein so abgehalfterter Privatradio, Privatfernsehen, Privatfernsehen-Journalist mit so einem Schwarzlicht auf Mallorca im Klo guckt, wurde hier vernünftig gewischt. Ne?
Ja, ja.
Ja. Also sie haben festgestellt, eine ganze Menge von den Tieren leuchten, tatsächlich die häufigsten Farben weiß und gelb, aber auch unter den Säugetieren gibt es blau, orange und pink. Ich möchte auch einen Eisbär, der pink leuchtet.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Eisbär pink war, das haben sie leider nicht geschrieben. Und
warum genau passiert denn das jetzt aber?
Ja, das ist die große Frage. Sie haben erstmal gesagt, Leute, guckt mal, offensichtlich können es alle Tiere. Es scheint also was zu sein, was uns allen irgendwie drinsteckt, was alle Säugetiere haben. Also erstmal, das ist der Hauptbefund dieser Studie. Und sie spekulieren ein bisschen, was für Gründe es gibt. Aber sie zählen eigentlich nur auf, was es allgemein für Spekulationen gibt. Das hat jetzt mit der eigentlichen Studie wenig zu tun. Funktion ist unbekannt. Eine Idee wäre Kommunikation.
Mhm.
Also via Lichtorgel. Ich frage mich, wie sollte man das, also ne? Du musst mich schon mit UV-Licht anstrahlen, damit ich dir irgendwas zurückgebe. klingt jetzt nicht wie das perfekte Gespräch.
Aber
Anzeige von Bedrohung?
Ja, also genau, ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt in einer verzwickten Situation steckt irgendwo, dass man dann wie so eine Warnleuchte abgeben könnte.
Also nicht, ich glaube, ich muss mich ein bisschen von UV-Licht lösen im Kopf, weil sie sagen erstmal, wir haben offensichtlich Teile in uns drin, die fluoreszieren können, prinzipiell. Ja. Generell, was mache ich mit dem Feature Leuchten?
Richtig.
Also klar, ja. So als rote Ampel, ne? Du sagst, ey, nee, es ist ein geiler Club, ich komme gerade raus und die Augen leuchten so, auf keinen Fall reingehen. Mega schlechte
praktisch
Musik.
Praktisch wär's, ja. Das stimmt.
Ja. Eine relativ schnöde Idee ist, es ist ein Abfallprodukt deines Stoffwechsels. Also du hast gerade noch einen lecker Ameisenhügel verspeist oder was so diese Tiere halt essen.
Mhm.
Und dann
scheidest
halt
du es halt einfach aus. Ja.
Genau, und hast dann halt als Abfallprodukt irgendwie in dir drin Leuchtstoff.
Okay, ja.
Ein Punkt, der hat mich total verwirrt. Mal gucken, was du dazu sagst. Verbesserte Tarnung.
Verbesserte Tarnung. Ja gut, aber vielleicht. Vielleicht ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, du versteckst dich irgendwie in einem finsteren Wald und dann...
Dann leuchtest du.
Wirst du angeleuchtet, weil du leuchtest ja nur, wenn du angeleuchtet wirst.
Aber du leuchtest ja in einer anderen Farbe. Also,
ach so, ja, stimmt.
Du versteckst dich vielleicht in der Lampenabteilung vom Baumarkt. Da könnte es praktisch sein.
Da könnte es sehr praktisch sein.
Ja. Ja. Sonst, also die These teile ich nicht. Meine These, nee, meine private These ist, es ist Zufall. Denn ich glaube, man hat ja manchmal irgendwas, so wie ich jetzt Evolution verstehe, setzt sich ein Merkmal nicht unbedingt durch, weil das das Beste ist, sondern manchmal auch, weil Artgenossen mit anderen Merkmalen andere Mängel haben und deswegen aussterben. Und irgendein Merkmal geht halt weiter und es muss gar keinen aktiven Grund haben. Also vielleicht sind die nicht leuchtenden aus anderen Gründen ausgestorben oder es ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Also früher irgendeine kretazische Kreatur fand es sinnvoll zu leuchten, aber heute weiß man nicht mehr warum. Warum damals in der Kreidezeit Leuchten wichtig war. Man ja, hat es halt noch. Warum sollte man jetzt das Feature zurückbauen?
Dass es so ein Überbleibsel ist irgendwie, ne? Weil vielleicht tatsächlich hat man es ja früher auch mehr gebraucht, weil es ja nun eh wenig Lichtquellen gab. So. Und dann.
vor der Erfindung von Thomas Edison genau. Haben sich die Tiere gesagt: Alter, strahl mich mit UV-Licht an, dann kann ich noch lesen.
Ja.
Ja, aber die Natur ist ja immer so, wenn du irgendein Feature hast, dann wird es in der Regel nicht wieder zurückgebaut, weil wofür? Es schadet ja nicht. So, deswegen habe ich als Mann ja auch Brustwarzen, weil Baby, das genau. Noch nicht wusste, was ich werden soll. Also das sagt man ja. Das so Baby, also der Embryo, ja.
Genau.
Aber es ist auch für mich als Mann, ne? Wofür habe ich als Mann Brustwarzen? Also ich weiß jetzt, wie tief ich ins Wasser gehen kann. Das ist eine These, die es gibt.
Außer mit unseren Zähnen habe ich gelernt, da entwickelt sich das ja wirklich zurück. Also es gibt ja immer mehr Leute, die zum Beispiel, so wie ich auch, nur einen Weisheitszahn haben oder vielleicht gar keine Weisheitszähne mehr haben, weil wir die ja auch gar nicht mehr nutzen, sondern die müssen ja meistens entfernt werden. Oder auch unsere Eckzähne, dass die sich verkleinern oder verschmälern, weil wir ja unser Fleisch auch gar nicht mehr reißen.
Ah, okay. Das heißt, ich könnte als Buffy-Cast bräuchte ich Zahnprothesen, damit ich noch als echter Vampir durchgehe.
Ja, absolut. Nee, aber so richtig, die werden dann so richtig schmal, weißt du? Das hatte ich zum Beispiel, nicht die Eckzähne, sorry, falsch. Der zwischen Schneide und Eckzahn, das ist nämlich so, der Reißzahn. Und das war bei mir nämlich auch so, der war dann ganz schmal, weil wir den eigentlich nicht mehr brauchen. So, ne, weil der war halt zur Unterstützung, wenn wir unser Fleisch gerissen haben. Oder unsere anderen Lebensmittel. Und den musste ich dann quasi auffüllen, weil das ja doof aussah sonst. Das ist so eine Lücke. Und es kann schon sein, dass wir dann so ein paar, weiß ich nicht, 50, 100 Jahren dann einfach ohne Weisheitszähne und ohne Reißzähne auf die Welt kommen, weil wir die nicht mehr brauchen.
Clarissa da Silva war zu Gast. Clari, das war sehr nett. Vielen Dank.
Ja, mega. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und Leute, wir hören uns nächste Woche wieder, will ich hoffen. Bis dahin. Tschüss. Ja, noch was. Fakt ab ist beim SWR Podcast Festival Anfang Februar in Mannheim. Karten gibt's ab Ende Oktober. Kommt vorbei und trefft uns live, das wäre cool.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
When you work hard for your money, spend it on a good life.
Wir haben Kim.com nachgejagt.
Wenn ich den sehe, hau ich dem in die Fresse.
Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
Dann wird geshootet, dann bist du fertig, siehst aus wie so ein durchgeficktes Eichhörnchen.
Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
Ich bin Amri der Hörmeier.
Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
Alright, so here we are.
Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin. Um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken. Um Memes und was sie über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets.
Mal Wissenschaft, mal Technologie. Mal Investigativrecherche, mal Tierdoku.
Aber vor allem geht's um spannende Stories.
Die neue Staffel gibt's ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek.